Ja, ich freue mich auch grundsätzlich, obwohl es manchmal auch Sonntagmorgen sich nicht so gut anfühlt. Aber das sind ganz normale Anfechtungen eines Pastors. Da will ich euch nicht mit reinnehmen, sondern ich möchte euch reinnehmen in eine Botschaft, die mir Gott aufs Herz gelegt hat, die heute auch in der Teamzeit, die wir vor dem Gottesdienst immer haben, auch schon mal prophetisch angedeutet wurde. Es reicht von Milch bis, könnte ein bisschen dornig sein. Aber es soll dazu dienen, dir zu helfen, in deinem Glauben an Jesus Christus weiterzukommen. Denn das ist das, was Gott in jeden von uns reingelegt hat, dass wir wachsen wollen. Ja? Das ist nicht etwas, was von außen durch ein Gebot an uns rangetragen wird, sondern Gott hat das durch seinen Heiligen Geist, wenn du zu Jesus gehörst, in dich reingelegt. Ich möchte weiterkommen im Glauben. Und wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, dann hat Gott dich geschickt, weil er möchte, dass du das als ersten Schritt erlebst, Gott überhaupt kennenzulernen. Aber für alle, die Jesus schon kennen, gibt es manchmal die Situation, dass man sich fragt, warum geht es nicht weiter? Warum komme ich nicht weiter in meinem geistlichen Wachstum? Und da soll die Botschaft dir einfach helfen. Und sie ist schon eingeblendet. Sie trägt heute den Titel Test bestanden. Und da freuen die sich ganz groß, wie ihr seht, die werfen ihre Hüte. Und du hoffentlich auch nach dieser Predigt. Weil ich habe eine bekannte, ziemlich krasse biblische Geschichte aus dem Alten Testament mitgebracht, über die ich auch noch nie gepredigt habe. Und da wollen wir doch mal sehen, wie das so wird. Und zwar finden wir die im ersten Buch Mose, im Kapitel 22, die Verse 1 bis 19. Das ist ein bisschen längerer Text. Da heißt es: Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott. Hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihn genannt hatte. Nach 3 Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen, dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak: Vater. Ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham ein Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham ergriff das Messer, um seinen Sohn als Opfer zu schlachten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihm vom Himmel: Abraham, Abraham. Ja, antwortete er, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel, tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort: Der Herr sieht. Deshalb sagt man auch heute noch: Auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Dann rief der Engel des Herrn nochmal vom Himmel Abraham zu: Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hin geopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Danach kehrten sie zu Abrahams Dienern zurück und zogen heim nach Beersheba, wo Abraham wohnen blieb. Krasse Geschichte, ne? Jeder, der die Bibel schon mal ganz durchgelesen hat, stößt da drauf und ich sage euch, es gibt noch krassere Geschichten im Alten Testament, aber die ist schon herausfordernd, sagen wir mal. Und ich möchte uns da in drei Erkenntnisse mit reinnehmen, die ich gewonnen habe mit meiner neuen Studienbibel, ja, mit schönem Rand, und dann mache ich mir immer Notizen. Also mein ganzes geistliches Leben fängt nochmal neu an. Und daraus schließt ihr, das war jetzt am Anfang, die habe ich neulich bekommen und da ist mir diese Schicht gleich nochmal aufgefallen. Und als ich Gott fragte, worüber ich predigen soll, kam mir das und ich dachte, oh nö. Aber gut, wir müssen ja gehorsam sein, wie wir aus der Geschichte lesen. Also drei Sachen sind mir aufgefallen. Erstmal stellt sich als erstes, habe ich mir rechts an den Rand geschrieben, warum? Warum soll Abraham auf eine Anweisung Gottes seinen eigenen Sohn opfern, wie wir Vers 2 ja nochmal lesen? Nimm deinen einzigen Sohn, Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Und dass das eine sehr emotionale Geschichte ist, merkt man ja auch an diesen 3, 4 Wörtern, den du so lieb hast. Und also ich glaube, man muss nicht Vater sein oder Onkel wie ich, um also da irgendwie gefühlsmäßig mitzugehen. Also was für eine Vorstellung, was das emotional bedeutet. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass ja Isaak, den hat Abraham, da war ja schon sehr, sehr alt, bekommen. Und das war der Sohn der Verheißung und so weiter. Also das war jetzt der einzige wirkliche Nachkomme, wo ein großes Volk draus entstehen sollte und so weiter. Also es waren zwei Sachen. Für uns, die wir das heute lesen, spricht uns natürlich erstmal diese emotionale Geschichte an. Ein Kind soll geopfert werden. Und nochmal, nachher wird er ja wieder geopfert. Ich meine, in der Zeit von Vegetariern und Veganern, wo man noch nicht mal ein Tier opfern schlachten sollte, geht es jetzt um einen Menschen, um ein Kind. Das ist ja so krass. Und ich weiß noch, wie eine Christin, die weggegangen ist vom christlichen Glauben, sagte, also allein wenn ich diese Geschichte lese, so einen Gott will ich nicht glauben. Oder wie ein liberaler evangelischer Theologe sagte, was ist das für ein Gott, der ein derartiges Opfer fordert? Was ist das für ein Vater, der sich diesem Ansinnen nicht widersetzt? Seien wir doch ganz ehrlich, so kann man doch denken. Und dieser Theologe bezieht sich dann auch noch auf Immanuel Kant, diesen berühmten Philosophen, diesen deutschen Philosophen. Und der hat auch was dazu gesagt, zu dieser Geschichte. Immanuel Kant hat gesagt, Abraham hätte sich der göttlichen Anordnung aus moralischen Gründen widersetzen müssen, weil der Befehl die Göttlichkeit Gottes in Frage stellt. Jetzt kommt aber das Interessante, der gleiche Theologe hat dann doch auch gesagt, diese Sichtweise ist etwas problematisch, weil dadurch wird Gott zum Gefangenen unserer Moral gemacht. Bedeutet, wir als Menschen, als Geschöpfe Gottes, können per se gar nicht moralischer sein als Gott. Denn Gott hat uns ja als moralische Wesen erschaffen. Das heißt, dass wir in den Kategorien Gut und Böse, Mitleid und so weiter überhaupt denken, das kommt ja von Gott. Dann ist es per se unmöglich, dass wir auf einmal besser sind als Gott. Nach dem Motto, wir sind gut, wir sind barmherzig, wir sind gerecht, wir würden so etwas niemals tun und so weiter. Und Gott ist ja dann doch ein bisschen komisch. Dann machen wir Gott zum Gefangenen unserer Moral. So mal, also das ist jetzt mal so für dich, wenn du die Geschichte mal wieder liest, ne, dann es ist nicht möglich. Du kannst nicht moralischer sein als Gott. So, und bevor sich alle zu sehr reinsteigern in diese Gefühle, erstens, Isaak wurde ja gar nicht geopfert. Richte dich doch wieder ab. Es ist doch gar nichts passiert. Das ist mal das Erste. Zweitens, zur Ehrenrettung Gottes. Gott ist derjenige, der Kinderopfer verboten hat im Land Kanaan, wo das Volk Israel später hinziehen würde. Ne? Da, wo sie jetzt wieder leben, die Israeliten, die Juden. Da haben sie das Land eingenommen und Gott hat gesagt, das ist so schrecklich, was dort geschieht in diesem Land Kanaan und ich möchte, dass ihr das ausmerzt dort. Da leben Völker, sagt er, die opfern sogar ihre Kinder und das will ich nicht. So bin ich nicht, sagt Gott. Ja, deswegen, da kommt der Begriff der Moloch her. Die haben dem Moloch ihre Kinder geopfert. So, und jetzt kommt es noch näher hier. Und drittens möchte ich mal darauf hinweisen, dass unser Herr Jesus Christus auch sehr krasse Sachen im Neuen Testament zu uns als Jünger gesagt hat. Zum Beispiel in Lukas 14, 26. Da sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Auch hart, oder? Hier geht es jetzt zwar nicht ums Töten, ne? Bring ein Opfer, ein Brandopfer, einen Menschen, aber hier geht es ums Hassen. Zur Erklärung, bevor wir uns auch jetzt hier wieder reinsteigern, was ist das denn für ein Glaube? Jesus übertreibt hier natürlich einfach nur sprachlich ganz, ganz stark, um rauszustellen, um deutlich zu machen, dass er die Nummer eins im Leben sein sollte. So sehr Nummer eins, dass das, was bei uns sonst Nummer eins ist, nämlich Eltern, Kinder, Ehemänner, Ehefrauen, das ist ja so in der Regel die Nummer eins, je nachdem, in welchem Alter man sich gerade befindet. Und Jesus sagt jetzt, und ich will noch wichtiger sein, und zwar so viel wichtiger, als würdest du die hassen. Sowas gibt es ja auch, ne? Bei Scheidung, dass man dann den ehemaligen Partner hasst oder dass Eltern ihre Kinder verstoßen. Wir waren jetzt ja gerade in der Türkei und haben dort einen jungen Ägypter kennengelernt. Der war nach Istanbul gekommen, um den Koran zu studieren und hat sich dann aber auch mal interessiert für das Buch der Juden. Und hat einen Juden kennengelernt und dachte, ich würde das gerne mal lesen, euer Testament. Und dann sagt der Jude, wir als Juden übersetzen unser Buch nicht ins Arabische. Die einzigen, die das machen, sind die Christen. Deswegen, ich kann dir nur eine ganze Bibel geben, da ist allerdings auch das Neue Testament mit drin. Das aber bitte nicht lesen. Er hat es trotzdem gelesen, hat sich zu Jesus Christus bekehrt und jetzt hat seine Familie ihn verstoßen und seine Brüder wollen ihn umbringen. Und er ist 23 Jahre alt und wir haben mit dem gefrühstückt und so, ja. Und der sitzt da quasi im Geheimen. Das heißt, die hassen den jetzt. Das wollte ich jetzt einfach nur nebenbei mal sagen, sowas kann es ja auch geben. Und das bedeutet, dass dann auf einmal die dir sonst ganz nah waren, sind ganz, ganz weit weg und kommen dann nicht mehr vor, so ungefähr. Und so sagt Jesus, will ich die Nummer eins sein in deinem Leben, als würdest du deine Verwandten hassen. Natürlich will Jesus nicht, dass wir unsere Verwandten hassen. Und wenn einer von unseren Verwandten eine andere Religion annimmt, will Jesus schon gar nicht, dass wir die hassen. Ja? Das ist nur eine übertriebene Aussprache, Redewendung, um etwas ganz drastisch auszudrücken. Gut, kommen wir wieder zu Abraham zurück. Also, warum verlangt Gott von Abraham sowas Krasses? Und die Antwort finden wir natürlich in Vers 12. Denn dort heißt es, lass es sein, sagte der Engel, tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Und das bedeutet, diese Prüfung oder dieser Test zeigte Gott, was in Abraham wirklich drinsteckt an Beziehung, Glaube, Vertrauen. Denn eins wissen wir auch, reden kann man viel. Ich liebe Gott, ich liebe Jesus. Ich bin ein hingegebener, gläubiger Mensch. Ich tue alles für meinen Gott oder wie auch immer. Ja, damals hat man ja auch in Superlativen gesprochen, wenn man mal die Psalmen von David liest, wie er Gott anbetet und so. Und das sind tolle Worte, die wir heute auch noch singen. Aber Worte sind das eine und das weiß jeder von uns. Es gibt Menschen, Die können reden, reden, reden und steckt nichts dahinter. Und das merkt man erst, wenn der Testfall kommt. Dann kommt es raus. Und ich musste sofort an einen anderen Vergleich denken. Jede Frau, die von einem Mann umworben wird und die ein gewisses, gesundes Maß an Selbstwertgefühl hat, schmeißt sich ihm nicht sofort an den Hals, sondern will erstmal wissen, ob der das wirklich ernst meint. Wie oft habe ich das schon mitbekommen, wo es auch schon so Pärchen gab und dann hat sich zum Beispiel die Frau getrennt. Also nicht verheiratet, sondern so Freund und Freundin. Und du interessierst dich wirklich gar nicht wirklich für mich. Und der Mann völlig geschockt und so weiter. Und die Frau will einfach nur wissen, meint er das jetzt weg? Geht es ihm wirklich um mich? Oder in anderen Kreisen vielleicht auch, geht es hier nur um Sex vielleicht? Geht es ihm nur darum? Liebt der mich wirklich? Oder ist er sofort weg, wenn er eine andere findet? Ist doch so, oder? Man will wissen, ist die Liebe echt? Und dann wird eben das auch mal getestet. Kommt der pünktlich zur Verabredung? Bringt er auch mal Blumen mit? Das sind doch alles so kleine Tests, die da gemacht werden, um rauszufinden, was ist wirklich im Herzen. Und deswegen, die ganze Bibel im Alten Testament geht es um die Beziehung von Gott zu einem Volk und im Neuen Testament geht es um Jesus Christus und seine Beziehung zur Welt und auch zu uns als Christen natürlich. Es geht um Beziehung. Gott will eine Liebesbeziehung zu seinem Volk haben und Liebe sollte echt sein und nicht geheuchelt. Und das ist jetzt auch eine Botschaft an dich, wenn du zu Jesus gehörst, also im neuen Bund lebst mit Jesus. Jetzt kommt's, hört genau zu. Auch deine Liebe, deine Hingabe, dein Vertrauen auf Gott werden getestet. Was ist das für ein Gott? Sie ist genau wie diese Frau, die umworben wird. Die ist doch nicht schlecht, bloß weil sie das wissen möchte. Wir lesen zum Beispiel Lukas 14, 33. Nächste Folie. Überlegt euch vorher, sagt Jesus, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Ein Freund von mir ist Pilot bei Condor. Da fliegt da so ein Airbus. Und der ist total oft weg, immer auf irgendwelchen Schulungen und Fortbildungen und hat mir auch mal erzählt, was die machen mussten, um diese Ausbildung zu machen. Die müssen sehr, sehr viele Tests und Prüfungen machen. Und meine Frage an dich, der du gerne mal fliegst, findest du das gut? Findest du gut, ne? Dass ein Pilot viele Tests durchlaufen muss? Weil Leute, die das locker nehmen mit, die Schalter, die machen wir heute mal nicht, das ist mir viel zu anstrengend da immer und auch immer die gleiche Checkliste und so wieder. Das müssen ganz gewissenhafte, genaue Leute sein, total verantwortungsbewusst und die müssen viele Tests durchlaufen und das finden wir super. Also das nur jetzt mal, weil man das Wort Test jetzt irgendwie, denkt man sofort an Schule und so weiter und findet man irgendwie jetzt schlecht und so. Nee, Tests sind doch was total Gutes. Damit will man doch rausfinden, wo steht jemand, wo muss er sich noch verändern, wo ist noch Verbesserungsbedarf. Und das Ding ist, auch du wirst getestet. Dein Leben wird getestet. Warum? Weil Gott etwas vorhat mit deinem Leben. Das ist die tiefe Botschaft. Gott hat etwas vor mit deinem Leben, wie wir es jetzt formuliert haben. Du sollst einen Unterschied machen in dieser Welt. Du sollst Gott begegnen, im Glauben wachsen, deine Bestimmung entdecken und dann einen Unterschied machen. Und darauf bereitet Gott dich vor. Und deswegen testet er dich auch, damit du diese Berufung, diese Bestimmung dann auch richtig, richtig gut lebst. Also ich zum Beispiel, Gott hat sich 9 Jahre Zeit gelassen, um mich vorzubereiten, mal eine von seinen Gemeinden zu leiten. 9 Jahre ist eine lange Zeit, wenn sonst eine Ausbildung 3 Jahre oder so dauert. Ja, gut, ein Arzt braucht auch sehr, sehr lange. Aber da hat er mich natürlich auch getestet. Wie gehe ich mit Sachen um? Wie gehe ich mit Versuchungen um? Gibt es ja Hülle und Fülle. Damit ich zumindest schon mal einen guten Einstieg habe und dann geht der Test ja noch weiter. Da kommt ihr dann ins Spiel. So, und damit komme ich zu meiner zweiten Erkenntnis. Die erste Erkenntnis, da ging es also um das Warum. Gott möchte uns weiterbringen. Und die zweite Erkenntnis ist, weil Abraham die Prüfung erfolgreich durchläuft, wird er belohnt. Das lesen wir ab Vers 16. Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinem Befehl hin geopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen. Durch meine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Wenn das mal keine gute Belohnung ist, man kann sagen, Abraham hat wirklich mit seinem Leben einen Unterschied gemacht in dieser Welt. Denn aus ihm entsteht ja dann Jakob, ne? Abraham, Isaac und Jakob. Und Jakob, und der hat wiederum 12 Söhne. Und das sind dann wiederum die 12 Stämme Israels. Das heißt, aus Abraham entsteht das Volk der Juden. Und aus den Juden bekommt bekanntlich das Heil. Denn aus den Juden kommt Jesus Christus, unser Herr und Erlöser, und die gesamte Christenheit. Heißt, ohne Abraham wären wir heute alle nicht hier. Vielleicht wären wir auf die Welt gekommen, aber wir wären keine Christen geworden und hätten uns jetzt heute hier nicht versammelt. Das ist nur wegen Abraham und seinem Gehorsam. Und durch die Christenheit, also durch die christliche Kirche, wie wir eine sind, wird jetzt die gesamte Menschheit mit dem Evangelium gesegnet. Das ist dabei rausgekommen nach diesem Test. Und welch ein Segen auch nur ein einziger Mann und seine Frau und seine Familie bewirken können, haben wir jetzt, Suk und ich, die wir vorletzte Woche in der Türkei waren, erleben dürfen. Ja? Mein Freund Michael, ich war damals 27, als ich ihn kennengelernt habe, und Gott hat zu ihm gesprochen, geh in die Türkei. Und dann ist er, ohne Türkisch sprechen zu können, ohne theologische Ausbildung, er war Bankkaufmann, ist er darüber gegangen und hat erdbebensichere Häuser gebaut. Das war im Jahre 2000. Das ist dann nachher alles, hat sich dann alles verlaufen. Und dann hat er eine türkische Gemeinde gegründet, dann hat sich eine arabische Flüchtlingsgemeinde gegründet und eine iranische Flüchtlingsgemeinde. Da waren zwischenzeitlich 300, 400 Leute in dem Gebäude, was er für $650.000 im Glauben gekauft hat. Mit 30 Gemeindemitgliedern. Gott hat das ganze Geld aus der ganzen Welt geschickt. Und heute hat er einen apostolischen Dienst mit 40 Gemeinden in der Türkei und umliegenden Ländern. Also ein Mensch kann wirklich einen Unterschied machen in dieser Welt. Und warum erzähle ich das? Das gilt im Kleinen auch für dein und für mein Leben. Wenn du die Prüfung Gottes bestehst, dann wartet reicher Segen auf dich. Das heißt, dann kannst du diese Welt positiv verändern, indem du zum Beispiel Gottes Kirche mitbaust und dadurch Menschen Jesus kennenlernen können. Dadurch machst du einen Unterschied. Als ich damals mit Michael 1999 das erste Mal in der Türkei war, eine Woche, glaube ich, waren wir da, 2 Wochen, ich weiß nicht mehr, und ich lag da, wir haben dann ein Schulgebäude gebaut und mir war eins klar, ich werde kein Missionar. Aber ich sehe als meine Berufung, einen Missionar zu unterstützen. Und das mache ich jetzt im Grunde genommen seit 25 Jahren, wir als Kirche gemeinsam ja auch. Ich will damit auf den Satz raus, im Kleinen. Also ich habe jetzt nicht so einen Dienst wie Michael, aber ich und wir dürfen ihn unterstützen. Und du hast auch nicht einen apostolischen Dienst, das will man auch gar nicht tragen können, ganz ehrlich. Also ich weiß noch, wie jemand sagte über Reinhard Bonke, diesen großen Afrika-Missionar, also wenn ich die Berufung bekäme, würde ich mich erstmal hinsetzen und weinen. Was das als an Anfechtung und an Anstrengung bedeutet. Ja? Deswegen freu dich über das Kleine, was Gott dir vor Füßen gelegt hat, und mach das gut. dann kannst du einen Unterschied machen in dieser Welt. Und dann wirst auch du reichen Lohn bekommen im Himmel und du wirst schon in diesem Leben durch Gottes Frieden und einen starken Glauben belohnt. Denn diese Tests und Prüfungen machen dich im Glauben stärker. Und dann hast du einen Glauben, der dich auch durch viele andere Probleme, die du auch bekommen hättest, wenn du kein Christ wärst, ja, mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner, mit deiner Gesundheit, auf der Arbeit, was weiß ich, wir leben in einer gefallenen Schöpfung mit vielen Herausforderungen, aber du kannst mit einem starken Glauben durch diese Probleme gehen, weil Gott dich getestet hat. Deswegen sag ja zu diesem Test. Und weil wir das jetzt alle so klasse finden und wollen, freuen wir uns über die dritte Erkenntnis, die uns diese Geschichte vermittelt. Der Segen, von dem ich jetzt gesprochen habe, kam natürlich durch diesen unbedingten Gehorsam, den Abraham an den Tag gelegt hat. Ich meine, das ist schon krass, ne? Der hat nicht mal mit Gott diskutiert. Es gibt Geschichten im Neuen Testament, da sagt Gott zu einem, ja, geh mal dahin und sagt ihm was, nee, da gehe ich nicht hin. Ne, da soll einer dann, Saulus, der noch nicht ganz Paulus war, da für den beten und so, da gehe ich nicht hin, der bekämpft uns und so. Und die diskutieren mit Gott. Da, nichts. Vers 3. Am nächsten, also der kriegt das, die Botschaft. Und am nächsten Tag stand Abraham früh auf, er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit, dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihn genannt hatte. Zack. Das ist Gehorsam. Und das Problem ist, dass wir gerade jetzt in Deutschland mit Begriffen wie Gehorsam und Führung und Führer am besten noch, so schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass das doch sehr negativ besetzt ist bei uns. Ist auch verständlich. Aber hier ist der gute Gott, der nur gute Pläne hat. Und das haben wir jetzt gehört, einen guten Plan mit Abraham, was daraus alles wird. Und dem gehorsam zu sein, ist das Beste, was man machen kann. Der Leiter von der Bibelschule Bad Gandersheim damals, Mike Chance, der sagte mal, also ich habe mir das so gemerkt, als Amerikaner, wenn Gott mich was fragt, sage ich erstmal ja. So. Und damit müssen wir alle mal drüber nachdenken. Das finde ich schon eine herausfordernde Aussage. Erstmal sofort ja sagen. Also die eigentliche Message dieser Predigt ist eigentlich, Gehorsam lohnt sich. Die Predigt hieß zuerst auch, Gehorsam lohnt sich, aber da dachte ich, dann kriegt er ja noch mehr Angst am Anfang schon gleich. Deswegen habe ich die dann kurzfristig umbenannt in Test bestanden und Hüse hoch und alles ist schön. So, und jetzt ist die Frage, und jetzt geht's, nun kommen wir hier auf die Zielgerade, jetzt geht es wirklich um dich. Also wir haben jetzt alles gelernt, es gibt reichen Lohn, Gott hat einen großen Plan dahinter, Gehorsam ist super. Vor welche Frage stellt Gott dich? Was ist dir möglicherweise wichtiger als Gott? Und jetzt der Satz, wer schon lange in der Freikirche sich bewegt, früher wurde es gesagt, was ist dein Isaak? Was ist dein Isaak, den du opfern solltest? Worum hat Gott dich schon mal gebeten? Und das Gute an dieser Geschichte ist, Gott spricht ja ganz konkret zu Abraham. Er gibt ihm einen ganz klaren Auftrag. Das heißt, wenn ich dir jetzt solche allgemeinen Fragen stelle, geht es nicht darum, dass Gott oder ich oder irgendjemand irgendeinen Druck auf dich ausübt, jetzt muss ich dieses und jenes, sondern Gott redet ganz konkret in einer bestimmten Sache zu dir. Nicht so allgemein, ach, der will jetzt, dass ich dieses und jenes mehr mache. Nein, Gott redet ganz konkret eine Sache, die du auch machen kannst. Und ich glaube, du weißt es auch schon, was dich eventuell hindert, mit Gott weiterzukommen, weil Gott dich schon mal um etwas gebeten hat und du sagtest so, nö. Und deswegen möchte ich dich hier weiter ermutigen mit einem Satz, der mir damals auch sehr geholfen hat, bevor ich Christ wurde. In Matthäus 19, 29 sagt unser Herr Jesus Christus, Und jeder, der um meines Namens willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder, Isaac, oder seinen Besitz aufgegeben hat, wird 100-mal so viel wiederbekommen und das ewige Leben erlangen. Das ist jetzt hier die große Verheißung. Und ich weiß das noch. Diesen Satz habe ich meiner Rockband damals vorgelesen, die ich selbst mitgegründet hatte und aus der ich dann kurz nach meiner Bekehrung zum Christentum ausgestiegen bin. Weil ich merkte, ich habe jetzt den Sinn des Lebens gefunden. Es ist nicht mehr meine Bestimmung, auf einer Bühne zu stehen und Rockmusik zu machen, um dann Lob und Anerkennung dafür zu bekommen. Ich wusste, ich habe jetzt mit Jesus Christus etwas Besseres. Also habe ich diese Band aufgegeben. Das war so ein Isaak. Was macht Gott? Ich glaube, 3, 4 Jahre später stehe ich mit einer christlichen Lobpreis-Rockband auf der Bühne, wo ich früher mit meiner ersten Band immer spielen wollte. Da gingen 2000 Leute, das war so eine Großraumdiskothek in Braunschweig. Und dann stehe ich auf einmal mit der christlichen Band da, nur unter völlig anderen Vorzeichen. Ich wollte mit dieser anderen Band immer eine CD aufnehmen. Fiel alles weg. Ein paar Jahre später, mit der christlichen Rock-Lobpreis-Band, haben wir mehrere CDs aufgenommen, die 1000-mal rumgegangen sind. Das heißt, Gott hat mir genau das alles wiedergegeben, nur unter anderen Vorzeichen. Ich hatte Freunde, die mich nicht so im Christsein ermutigt haben. Und die habe ich verloren. Andere habe ich immer noch, aber die habe ich verloren. Aber Gott hat mir andere Freunde gegeben dann, als ich in eine christliche Gemeinde ging. Ich habe aufgehört mit den Notlügen. Und das hat meinem Charakter gut getan, denn dadurch bin ich eine verlässliche Persönlichkeit geworden. Weil stellt euch mal vor, ihr hättet einen Pastor, wo man immer nicht genau weiß. Also der sagt immer so Sachen, aber da, ja, der redet halt nur. Ja. Und es wird ja, jetzt geht es ja weiter. Ja. Jetzt lebe ich seit Jahrzehnten mein Christsein irgendwie und dann ist ja zum Beispiel, wir sind immer noch dabei, was fragt Gott dich, was sagt er zu dir? Na, da haben wir einmal im Jahr diese Extra-Kollekte, mein Herz für sein Haus. Und da mache ich das seit Jahren so, dass ich nicht gucke, wie viel habe ich und so weiter, sondern einfach Gott frage, wie viel soll ich geben? Und die Zahl, die mir dann kommt, die spende ich dann. Und manchmal denke ich dann so, oh nee, also das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen, zu viel, irgendwie ehrlich so, ne? Ich habe irgendwann mal ausgerechnet, wenn ich alles nicht gespendet hätte, hätte ich mir ein Haus von kaufen können irgendwie. Aber ich gebe es dann gerne und Gott segnet mich. Oder es geht jetzt, ich komme jetzt in die Details, ne, wenn es ums Fasten geht, was hat das denn damit zu tun? Naja, was ist uns noch lieber als Frau und Kinder? Satt sein. Ist doch so, oder? Wir wollen satt sein. Und jetzt kommt Gott und sagt, hey, faste doch mal für mich. Das ist ein Opfer bringen, das ist ein Isaak bringen. Oder auch zum Beispiel, dass ich da, wo ich vorher gewohnt habe, dass ich diese Stadt verlassen habe. Das war für mich ein Opfer, wo Gott gesagt hat, wie zu Abraham, geh da und dahin. Und es hat sich gelohnt. Und die Frage ist jetzt wieder an dich. Worum geht es bei dir? Vielleicht. Geht es auch um Geld? Geht es um deine Hobbys? Geht es vielleicht um eine ungute Beziehung, in der du lebst, die nicht gut ist für dein geistliches, christliches Leben? Hast du Freunde, die nicht gut sind für dein geistliches, christliches Leben? Machst du Pläne für die Zukunft, wo Gott keine Rolle spielt? Ist dein Terminkalender voll mit Terminen, aber Gott kommt nicht drin vor? Geht es dir um das Ansehen, das du bei Kollegen oder in der Familie hast, wo Gott sagt, hier, mach doch mal so? Nee, da ist mir das wichtiger. Oder gibt es dauerhafte Sünden in deinem Leben, wo du niemandem was drüber sagen möchtest? Also wir als Gemeinde haben überhaupt kein Problem damit, dass wir sündigen alle. Aber das ist das, was wir lehren, dass wir sagen, pass mal auf, wenn da etwas ist, was dich dauerhaft beschäftigt, dann sprich, öffne das für einen Menschen. Und das ist dann schon ein großes Opfer, das auszusprechen, ich habe das und das Problem. Das ist dann wie ein kleines Opfer, wo Gott sagt, mach es, es wird dich frei machen, es wird dich voranbringen im Glauben. Und unser Problem ist ja immer, wir haben Angst, zu kurz zu kommen wenn wir etwas für Gott hingeben. Aber das Schöne ist, auch hier kann uns Abraham eine Hilfe sein. Von ihm können wir nämlich Glauben lernen. Das ist der letzte Bibelvers, da heißt es nämlich in Hebräer 11, 19 im Neuen Testament. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken könnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Das war der Glaube von Abraham. Okay, ist hart, auf zwischenmenschlicher Ebene, mein geliebter Sohn, das ist ja auch mein Nachfolger, so, auf den ich so lange gewartet habe, aber dann kann Gott ihn ja möglicherweise wieder von den Toten auferwecken. Das ist mal Glaube, oder? So, und jetzt kommt das grande Finale. Und auf gewisse Weise bekam er ihn von den Toten zurück. An wen müssen wir da denken? An Jesus. Die ganze Geschichte ist natürlich ein Bild auf Jesus, der gehorsam war gegenüber Gott bis zum Tod. Jesus hat sich wirklich geopfert. Gott hat wirklich seinen geliebten Sohn hingegeben. Das heißt, wenn du sagst, wir kommen wieder zur Geschichte am Anfang, du bist ja viel zu hart und was ist das denn für ein Gott und blutrünstig und sonst was. Das ist das, woran du glaubst. Du glaubst, dass ein Vater seinen Sohn geopfert hat, nämlich Jesus Christus. Das ist das, was du als Christ glaubst. Und um das noch weiter zu bestätigen, der Berg Moria, wo das geschehen sollte, ist der Berg, ist der Ort, wo Jerusalem gebaut wurde. Und da wurde Jesus gekreuzigt. Das ist ein vollkommenes Bild auf Jesus und sein Opfer. Und hier ist das Gleiche. Gott hat seinen Sohn aus Liebe zu uns geopfert. Jesus war gehorsam. Und der Segen war, dass wir heute Frieden, Heilung und Freiheit haben können. Wir geben ihm unsere Sünden, er gibt uns seinen Frieden, wir geben ihm unsere Krankheiten, er gibt uns seine Heilung. Und jetzt kommt es ja noch cooler. Jesus hat es ja stellvertretend für uns auf sich genommen. Und dafür steht der Widder. Ne? Also Isaak ist ja nicht wirklich geopfert worden, stattdessen wurde stellvertretend der Widder geopfert. Und das drückt wieder aus, dass Jesus stellvertretend für unsere Schuld geopfert wurde. Und ich denke, wenn du wirklich Jesus Christus in dein Herz aufgenommen hast, dann würdest du sagen, hat sich gelohnt. Das heißt, zu dem Satz, Gehorsam lohnt sich, müssen wir alle Ja sagen. Denn wenn Jesus nicht gehorsam gewesen wäre, wärst du heute kein Christ. Das heißt, um die jetzt rund zu machen, Jesus hat den Test bestanden. Für dich und für mich. Und ist damit zum Erlöser der ganzen Menschheit geworden. Und wie sollte Gott dir jetzt noch irgendetwas Gutes vorenthalten? Und damit kann jetzt das Lobpreisteam nochmal kommen. Die Botschaft ist jetzt, wenn wir alle lernen, wir lernen das, Gott aus Liebe zu gehorchen und ihm die Dinge abgeben, die er uns zeigt, also nicht unser religiöses Gewissen, sondern wo der Heilige Geist spricht, dann werden wir reichlich gesegnet werden mit Dingen, die gut für uns sind und mit denen wir einen Unterschied in dieser Welt machen. Und wer sagt dazu Amen? Amen. Genau. Und jetzt werden wir mal ein Lied singen, das wir alle kennen, nämlich Ich schaffe Raum für dich. Das ist damit gemeint. Ich gebe dir alles hin. Ich schaffe Raum für dich, Gott. Wir singen ja so tiefgründige Texte mit so viel Hingabe. Und heute haben wir mal eine Predigt über Hingabe gehört. Und meine Frage an dich ist, während ihr alle schon aufstehen dürft, welchen Isaak solltest du mit Gottes Hilfe opfern? Darüber kannst du in diesem Lied mal nachdenken. Jesus, und wir danken dir dafür, dass du diesen Gehorsam gelebt hast, dadurch reich gesegnet wurdest als Erlöser der Menschheit und diesen Segen jetzt an uns weitergibst. Und Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns nicht überforderst, sondern sagst, und das ist die kleine Sache, um die ich dich bitte, tu sie, uns wird ein großer Segen freigesetzt. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass das Vertrauen in dich einfach wächst und gestärkt wird, dass wir das Gute sehen in dieser krassen Geschichte, weil es uns das Prinzip zeigt, mit dem du mit uns umgehst. Und ich bete für jeden und jede, die hier ist, die ja, da wo ein Mangel an Vertrauen ist gegenüber Gott, meint er es wirklich gut mit mir. Dort bete ich um Ermutigung und Heilung für die Seele, dort wo sie vielleicht verwundet worden ist durch religiöse Erziehung. Gott engt mich ein, Gott setzt mich unter Druck. Ich komme dagegen an in dem Namen Jesus und ich bete, Heiliger Geist, dass du neu deine Liebe zeigst, dass es nicht darum geht, zu überfordern, sondern um frei zu machen und zu segnen. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist und eine neue Hingabe wirken willst, auch durch dieses biblische Wort. Komm, Heiliger Geist, und schenke neu diese Liebe zu Gott, wie Abraham sie hatte, und neu den Wunsch, Vertrauen zu lernen und zu praktizieren, so wie Abraham das getan hat. Danke, Herr, dass du das tust durch dein Wort. Und ich bete jetzt nochmal für jeden Einzelnen. Zeig du jedem hier den nächsten Schritt, den du möchtest oder sagst, das ist gut für dich. Ich möchte einfach ein paar Sekunden still sein und Gott Raum geben, dass er zu dir sprechen kann. Was ist möglicherweise dein Isaak? Ich danke dir, Gott, dass du uns nie überforderst, sondern das ist genau der richtige Schritt für uns. Und ich bete jetzt um deine Kraft, den kleinen Schritt umzusetzen mit deiner Hilfe, nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft deines Geistes. Und wenn heute auch nur eine Entscheidung dafür gefallen ist, dann ist das schon genial. Und ich bete für jeden um Gelingen dort, nächsten Schritt zu gehen, hinein in die eigene Bestimmung, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt, um Segen weiterzugeben und selber so reichlich gesegnet zu sein. Danke Gott, dass du das tust mit uns, mit jedem hier. Und ich möchte wie immer jeden Sonntag am Ende die Gelegenheit geben, wenn du noch gar nicht Gott dein Leben grundsätzlich anvertraut hast, dass du das heute tun kannst. Wenn du sagst, ich konnte aus dieser Geschichte raushören, dass der Gott, der da erst am Anfang so krass rüberkommt, es letztlich gut meint und du diesen Gott in dein Leben aufnehmen möchtest und ihm nachfolgen möchtest, weil du Vertrauen gefasst hast, vielleicht kommst du ja auch schon länger, hast dich mit der Frage beschäftigt, dann bist du nur ein Gebet von Gott entfernt, wie wir immer sagen. Aber es muss ein Gebet von Herzen sein, denn es geht darum, dass du ihm dein ganzes Leben übergibst. Du bist dann im Grunde genommen Isaak und gibst dich ganz hin. Du bist Jesus, der sich ganz hingegeben hat dann. Gib ihm dein ganzes Leben und vertraue ihm, dass er was Gutes draus machen wird. Aber dazu gehört, dass du erkennst, dass du auch Jesus brauchst, der für deine Sünden gestorben ist. Und wenn du das glauben kannst und dich entscheiden willst und tust, Jesus nachzufolgen, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam mit dir ein Gebet sprechen. Ich möchte dich aber wirklich herausfordern, diesen Schritt zu gehen. Während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich herausfordern. Heb einfach mal deine Hand als äußeres Zeichen deiner inneren Entscheidung. Ich will diesen Schritt auf Jesus zugehen und Jesus in mein Herz hineinlassen. Heb einfach deine Hand als Zeichen für Gott und für mich. Ja, ich möchte diesen Schritt gehen. Danke. Ja, ist noch jemand da, der sagt, ich möchte Jesus annehmen? Danke. Ist noch jemand da? Dann beten wir jetzt gemeinsam mit dir, auch wenn du dich nicht getraut. Danke. Wir beten jetzt mit euch, die ihr euch gemeldet habt. Ich bete das ein Gebet vor, Satz für Satz. Und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, wo du Ja zu sagen kannst, dann bete es einfach laut mit uns allen. Und dann wird Jesus zu dir kommen und dir deine Schuld vergeben und dein Leben nehmen und etwas Gutes draus machen. Okay. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Danke, dass du einen guten Plan hast für mein Leben. Und diesem Plan will ich folgen. Amen. 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 Die sich gemeldet haben, möchte ich bitten, dass ihr nach dem Gottesdienst einfach kurz zu mir hier vorne kommt. Dann möchte ich euch gerne erklären, wie euer Leben mit Jesus jetzt weitergehen kann. Alle anderen, die Gebet haben möchten, auch über diese Predigt hinaus, auch wenn es um Heilung geht oder du einen Rat möchtest von Gott, darfst du jetzt nach vorne kommen, weil wir haben hier Beter, die stellen sich jetzt für dich auf und die werden mit dir gemeinsam beten um Heilung, um Antwort, was auch immer. Ansonsten möchte ich die ganze Gemeinde einladen. Am Dienstag haben wir wieder unser Let's Pray. Das heißt, wir treffen uns morgens um 6, um zu beten für diese, unsere Kirche und darüber hinaus. Und wenn du neu bist, laden wir dich ein, dass du nächste Woche Sonntag zu Welcome to Church kommst. Da laden wir dich zu einem Mittagessen ein. Und alle anderen laden wir ein, aus der Kirche selbst Essen mitzubringen, dass wir unseren Picknick-Sonntag haben können, dass wir alle essen können. Aber wie gesagt, wenn du neu bist, bist du eingeladen von uns, bekommst gutes Essen. Und bei diesem Gespräch kannst du uns einfach ein bisschen näher kennenlernen, vielleicht Fragen stellen. Wir lernen dich ein bisschen näher kennen. Und ja, so kommen wir uns alle irgendwie näher. Okay, dann möchte ich jetzt den Gottesdienst schließen und lade euch ein, dazu nochmal aufzustehen. Jesus, ich danke dir jetzt für diesen Gottesdienst, dass du uns begegnet bist durch deinen Geist und dein Wort. Und danke, Herr, dass du uns mit uns jetzt in diese Woche hineingehst, dass wir das umsetzen können, was du uns gezeigt hast und dass wir es uns nicht wieder rauben lassen. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag euch.